Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR1 Leute mit dem Ernährungsexperten und Journalisten Hans-Ulrich Grimm. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, wie die Suppe lügt. Er unterhält den Online-Informationsdienst Dr. Watson, der Food-Detektiv, auf der er über Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln informiert. Und jetzt hat er sich mit einem Lebensmittel beschäftigt, von dem er sagt, das ist so gesund, das müsste es eigentlich sogar auf Rezept geben. Die Rede ist vom Wein. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Grimm.
Ja, hallo, guten Morgen.
Es ist aber okay, dass ich Ihnen heute Vormittag um 10 Kaffee angeboten habe und kein Wein.
Ich habe mir schon überlegt, schon das Reden über Wein so früh ist etwas ungewohnt. Also ich mache das normalerweise auch erst später, sagen wir mal am Abend oder so. Aber ich denke, wir können schon ganz nüchtern drüber reden.
Genau. Dass Ihr Buch Wein ist gesund, wie er uns stärkt und glücklich macht, gerade in einem Weinland wie Rheinland-Pfalz natürlich höchst willkommen ist, ist klar. Ich muss aber gestehen, obwohl ich selbst gerne Wein trinke, habe ich mich bei dem einen oder anderen Fakt schon gefragt, stimmt das wirklich? Weil das so unglaublich klingt. Ich mache mal ein Beispiel. Laut Studien vermindert Weintrinken das Risiko an Alzheimer und Demenz zu erkranken um bis zu 80%. Oder moderates Weintrinken schützt das Herz besser als die meisten Medikamente und ist gut gegen Falten. Als ich das einer Freundin erzählt habe, hat sie sofort gefragt, A, ist er Winzer und B, hat er die Studien selbst gemacht. Also lassen Sie uns das erstmal vorab abklären. Sind Sie Winzer oder stammen Sie aus einer Winzerfamilie?
Weder noch. Ich stamme aus einer Weintrinkerfamilie, das stimmt schon. Und ich habe auch immer gern Wein getrunken. Ich bin immer gern zu Winzern gefahren, Italien und bei uns in der Gegend natürlich. Auch in Baden und überall, selbst hier im Rheinland und so. Aber ich, also überraschende für mich, ich bin auf das Thema gekommen, als ich in Kalifornien im Silicon Valley recherchiert habe über Anti-Aging. Und da war ich bei den wirklich berühmtesten Altersforschern der Welt, Silicon Valley oder in San Diego bei Kongressen und so. Und da, am Anfang habe ich die gar nicht gefragt, irgendwie das kam einfach so. Die erste war eine Medizinerin aus Italien beim Kongress in San Francisco, wo alle aus der ganzen Welt, die Anti-Aging-Forscher zusammengekommen sind. Und die hat über mediterrane Ernährung gesprochen und wie wichtig die mediterrane Ernährung als Anti-Aging-Mittel ist und welche Elemente da eine Rolle spielen, dass da die berühmten Telomere und so sich nicht so verkürzen und so weiter. Und da spielt natürlich auch der Wein eine ganz große Rolle. Und danach war er in der Stanford University beim berühmten Altersforscher Viscore, hieß der, ein Schweizer, der da forscht und lehrt. Und dann kam das Thema Wein praktisch immer wieder. Und da habe ich die alle gefragt und alle haben gesagt, sie trinken den Wein. Das steht immer bei uns auf dem Tisch und so. Natürlich auch nicht im Übermaß, das muss man mal dazu sagen. Natürlich saufen sie nicht morgens die Hucke voll.
Also wenn von moderaten Weingenuss die Rede
das
ist.
Das gilt immer von dem moderaten Weingenuss.
Wie viel ist
und da ist dann, da gehen dann die Meinungen auseinander. Also die offizielle Meinung ist 0,15 Liter am Tag für die Frau und 0,3 für den Mann. Und dann gibt's aber welche, die sagen, ja, da muss man aufpassen. Die Studien kommen meistens aus Amerika. Es gibt auch große Spannbreite bei den Ergebnissen der Studien, was die optimale Dosis ist. Und die viele Studien kommen aus Amerika und da trauen sich die Leute nicht so richtig in dieser puritanischen Kultur zu sagen, dass sie Wein trinken und geben es lieber ein bisschen weniger an.
Die gehen ja auch nur mit verpackten Weinflaschen aus Geschäften raus, dass so, sie keiner
und
das, sieht.
Und wenn man sich dann praktisch an diesen Studien orientiert, dass man dann Gefahr läuft, zu wenig zu trinken und die optimale Dosis praktisch unterschreitet. So, und dann muss man auch unterscheiden, was passiert, wenn man zu viel trinkt. Also das ist völlig klar. Es gibt die berühmte J-Kurve auf der rechten Seite. Praktisch je mehr man trinkt, desto problematischer wird es natürlich. Das ist vollkommen logisch. Also Alkoholiker und so, die haben natürlich auch Falten und so, überhaupt keine Frage. Das ist die eine Seite. Je mehr man trinkt, desto problematischer wird es. Aber bei dem J gibt es auch die andere Seite. Je weniger man trinkt, desto problematischer wird es. Also Abstinenz. Die Abstinenz ist oftmals ungesünder als mehr zu trinken. Es gibt die optimale Dosis, das sind möglicherweise diese 0,15 bzw. 0,3 Liter für Männer und für Frauen. Und wenn man aber zu wenig trinkt, wenn man gar nichts trinkt, dann ist es oftmals, je nach Studie, je nach Thema, Demenz oder Herz oder was immer, genauso problematisch bei vielen Studien wie zum Beispiel ein Liter Wein am Tag trinken.
So, bei den Studien, von denen Sie reden, es gibt ja den schönen Satz, trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Wie seriös sind die?
Also die sind natürlich stockseriös. Was Sie vorher zitiert hatten mit der mit der Anti-Aging-Effekt von Frauen und Männern. Was ich sagte, die 3 Jahre für die Frauen, das ist eine Harvard-Studie, Harvard Medical School. Und Harvard University ist praktisch der Olymp, also mehr geht nicht an Seriosität. Das ist praktisch das Maß aller Dinge, wenn es um Ernährung und Gesundheit geht. So, und so ähnlich sind die anderen Studien auch. Man muss sagen, natürlich kommen viele aus Bordeaux oder so oder aus Spanien und so. Aber es gibt auch welche, die kommen aus Taiwan oder so. Und das, was ich bei den Recherchen interessant fand, ich habe mich wirklich auch gewundert, wie viel Studien es dazu gibt. Und es liegt unter anderem daran, dass es einen Inhaltsstoff gibt im Wein. Im Wein ist übrigens eben nicht nur Alkohol drin, sondern insgesamt 1000 verschiedene Stoffe.
Bevor wir uns jetzt weiter über die gesundheitsfördernden Aspekte von Wein und was im Wein dafür verantwortlich ist, unterhalten, Herr Krim, lassen wir uns mal ein bisschen auf die Geschichte des Weins zurückschauen. Denn der wurde ja schon ganz früh als Medikament eingesetzt, bis ins 19. Jahrhundert, wirklich als Medikament im Krankenhaus. Da gingen die Mengen allerdings weit über das, was Sie gerade als gesundheitsfördernd beschrieben haben, also ein Gläschen für Frauen, 2 für Männer am Tag hinaus. Was wurden da für Mengen Alkohol in den Krankenhäusern konsumiert?
Also in den Krankenhäusern waren es bis zu 6 Liter am Tag, die sie den Patienten verabreicht haben.
Pro Person?
Pro Person, ja. Also in Bodenheim bei Mainz, hier gab es einen Arzt und Winzer und der hat sich selber kuriert, der hatte Typhus und hat sich dann mit einer ausgeklügten Weintherapie selber therapiert und fortan nur 40 Jahre gelebt. Und er hat eine Patientin gehabt, die hatte so eine Gebärmutterentzündung und die hat er und hat alles penibel notiert, was er da verabreicht hat. Und die hat er auch mit seiner Weintherapie geheilt und die bekam offenbar 3 Liter am Tag.
Wahnsinn.
So, das war das Normale. Und das war deswegen Wein auf Rezept. Damals gab es so große Cholera-Epidemien in Europa, in Paris, auch in Hamburg. Und da hat man auch ganz offiziell Wein verabreicht als Therapeutikum und zur Vorbeugung.
Und die Krankenkassen haben das bezahlt.
Genau, und die AOK Heidelberg, da gibt es ein ganz berühmtes Dokument, was die da bereitstellen hat lassen. Das war ein ganz offizielles, sagen wir, medizinisches Mittel, um die Krankheiten zu therapieren, also nicht nur zur Vorbeugung, sondern auch zu therapieren. Man muss bedenken, es gab zum Teil einfach gar nichts anderes. Mir hat es selber gewundert, dass es so lange gedauert hat, dass es praktisch bis ins 19. Jahrhundert noch praktiziert worden ist und ganz offiziell auch von Ärzten und von Krankenhäusern. Ich hätte gedacht, viel, viel früher, da ist ja bekannt, aber dass es bis ins 19. Jahrhundert so gehandhabt wurde, das fand ich sehr überraschend. Und danach kam dann natürlich die pharmazeutische Industrie auf und da ist dann der Wein als Heilmittel so langsam in Vergessenheit geraten. Das war genau der Übergang da.
Von einem anderen bekannten Rheinland-Pfälzer, dem in Trier geborenen Karl Marx, stammt das Zitat: Mehr als aller Medizin verdanke ich dem Bordeaux. Was genau verdankte Karl Marx dem Bordeaux?
Der hat auch geraucht, offenbar wie ein Schlot, und hatte immer so Hautprobleme, Fisteln und sowas. Und da hat ihm offenbar, Friedrich Engels hat ihm den Wein immer besorgt, weil Friedrich Engels, Fabrikantensohn, selber Fabrikant, war natürlich besser bei Kasse. Und der hat ihm wirklich Chateau Margaux, also dieses Level irgendwie an Bordeaux-Weinen besorgt. Und Jenny hat auch, also die Frau von Marx, hat oft auch irgendwie nachgefragt. Selbst die Kinder haben dann mit 15, 16 Jahren dann auch schon Wein bekommen. Das war bei denen wirklich so das Alltagsmedikament sozusagen.
Dabei stammte Karl Marx ja selber aus einer Familie, die Weinberger hatte, also kannte sich da aus und sagte von sich selbst, der Wein habe ihn zum Kommunisten gemacht. Wie das denn?
Weil er da praktisch die marktwirtschaftlichen Mechanismen studieren konnte an der Mosel. Da gab es ein paar Jahre, die waren unglaublich erfolgreich und die Winzer haben sich goldene Nasen verdient und haben dann angefangen, praktisch Schulden aufzunehmen, Kredite aufzunehmen, um sich praktisch größere Weinberge zu kaufen. Und dann ging es aber abwärts, dann kamen schlechte Jahrgänge und so. Und dann brach da so eine Krise aus, da sind die Menschen in den Straßen offenbar verhungert. So, und die mussten das Gras vom Wegesrand essen oder haben den eigenen Wein trinken müssen, weil keiner gekauft hat und lagen dann besoffen in den Straßen. Also das war offenbar eine Riesenkrise. Die Zeitung, bei der er gearbeitet hat, hat darüber berichtet und wurde dann kritisiert, musste dann schließen. Und so fing er praktisch an, aufgrund dieser Erfahrungen in der Weinökonomie sozusagen sich Gedanken zu machen über die ökonomischen Fragen.
Sie hatten ja vorhin am Anfang der Sendung schon erzählt, Sie sind auf das Thema Wein gekommen, dadurch, dass Sie Interviews mit Anti-Aging-Forschern in den USA gemacht haben und die haben Ihnen eigentlich alle gesagt, also bei uns steht immer eine Flasche Wein auf dem Tisch beim Mittagessen oder beim Abendessen. Dann lassen Sie uns jetzt mal über die Anti-Aging-Aspekte von Wein sprechen. Es gibt eine Studie der Elite-Universität Harvard, in der untersucht wurde, welche Faktoren sich positiv im Hinblick auf eine gesündere und längere Lebenszeit auswirken. Das war aber, unterstelle ich jetzt mal, nicht nur Wein trinken, oder? Das wäre vermutlich zu einfach.
Die haben praktisch alle Faktoren untersucht, die einschlägig bekannt sind, dass sie das Leben verlängern. Da gehört natürlich dazu Ernährung generell, Gewicht halten, Bewegung und dergleichen. Da haben die ganz viele Punkte aufgeführt und dann berechnet mit statistischen Methoden, welche Alterungseffekte das hat, wie viele gesunde Jahre wohlgemerkt daraus zu erwarten sind und haben dann festgestellt, dass es bei Männern 292 Tage in der Größenordnung waren, also 10 Monate und bei den Frauen aber 3 Jahren, was der Wein zusätzlich bringt, selbst wenn man praktisch alle anderen Gesundheitsmaßnahmen ergreift. Erst wenn der Wein praktisch noch dazukommt, kommen dann noch 3 extra Jahre bei den Frauen und 10 Monate bei den Männern.
Also nur durch quasi das zusätzliche Moderate, muss man nochmal betonen, Wein trinken.
Genau, das bringt der Wein zusätzlich. Und wenn jemand praktisch keinen Wein trinkt, dann fehlen, und praktisch aber sonst alles macht, was als gesund gilt, dann fehlen ihm hinterher oder ihr dann trotzdem noch diese zusätzliche sozusagen Bonuszeiten durch den Wein.
Für mich stellen sich da jetzt 2 Fragen. Die erste, wie kann man das denn so genau trennen? Also ich meine, kann das nicht wirklich sein, dass sich Weintrinker vielleicht generell gesünder ernähren?
Also das auf jeden Fall natürlich. Also das sagen alle, dass der Wein zu einem, sagen wir mal, Milieu oder Setting gehört, das ganz generell gesünder ist. So, da gibt es eine dänische Untersuchung, die haben praktisch die Kassenbons ausgewertet über einen gewissen Zeitraum und so versucht herauszufinden, was die Menschen, die Wein trinken, sonst noch am Supermarkt kaufen und wie sie sich ernähren und dergleichen. Und da das verglichen dann mit Biertrinkern zum Beispiel. So, also so kann man praktisch die verschiedenen Effekte zusammenbringen, die dazugehören. So, also das ist natürlich ganz generell eine kulturelle Frage. Das ist ja nicht nur in Europa so, da gibt es auch japanische Studien dazu. Aber wenn es ums persönliche Leben geht, dann ist es ja ohnehin kein pharmazeutischer Versuch, wo man praktisch Substanz und Placebo miteinander vergleicht, sondern dann geht es natürlich darum, dass man das eigene Leben so gestaltet, dass es einem möglichst angenehm, glücklich, gesund erscheint.
Jetzt die zweite Frage. Wieso wirkt das sich bei Frauen offensichtlich stärker aus als bei Männern, wenn Sie sagen, Frauen bekommen, wenn sie wenig Wein, also moderat Wein pro Tag trinken, 3 zusätzliche Lebensjahre geschenkt und Männer nur in Anführungsstrichen 10 Monate, was ja auch schon eine ganze Menge ist?
Das liegt daran, dass die Bestandteile, die medizinisch wirksamen Bestandteile im Wein zum Teil auch hormonelle Effekte haben. Das berühmte Resveratrol zum Beispiel, das ist das wirklich am besten untersuchte Element im Wein. Da gibt es wirklich tausende von Studien, weil die pharmazeutische Industrie mal gehofft hat, dass sie da ein Medikament draus machen
kann. Kommt zustande durch diese braunen Flecken, ne, auf den Reben.
Genau, das ist das ganz Interessante, dass diese gesundheitlich wirksamen Bestandteile, eben dieses berühmte Resveratrol, dadurch entstehen, dass die Pflanze sich wehren muss gegen Anfeindungen von außen sozusagen, gegen Krankheitserreger, gegen Fressfeinde und dergleichen. Und da bildet die eben Stoffe, das sind dann immer kleinste Mengen von Giften, die dazu führen, dass die Schädlinge praktisch sie nicht so bedrohen können. So, und je mehr Bio der Wein ist, desto je mehr sich die Trauben, die Pflanzen selber wehren müssen, desto mehr von diesen Schutzstoffen entstehen und desto mehr ist auch im Wein drin und desto mehr habe ich dann praktisch auch davon. Das ist praktisch für mich genauso so eine Art Schutzimpfung von innen gegen die Anfeindungen von außen.
Und wieso wirkt die jetzt bei Frauen stärker als bei Männern?
Weil die zum Teil hormonelle Effekte haben. Dieses Resveratrol zum Beispiel oder auch andere Elemente haben hormonelle Effekte und die spielen natürlich geschlechtsspezifisch eine unterschiedliche Rolle beim Knochenabbau zum Beispiel. Osteoporose, was die Frauen häufiger betroffen sind. Da macht es einen ganz großen Unterschied natürlich, was für ein Geschlecht man hat, wie die hormonellen Abläufe im Körper sind.
Herr Grimm, nochmal zur Klarstellung. Wir hatten gerade die Mail eines Hörers, der schreibt, ich bin abstinenter Alkoholiker. Heißt das, dass mir jetzt gesundheitsfördernde Stoffe fehlen? Ist es so?
Nee, nicht zwingend. Also man kann sich natürlich alle Stoffe, die da drin sind, oder sagen wir mal viele aus dem Alkohol natürlich, auch auf anderem Wege beschaffen. Grüntee zum Beispiel. Also die Asiaten sind ja nicht gerade die großen Weintrinker und sind trotzdem in vielen Statistiken ganz vorn praktisch, wenn es Lebenserwartung und dergleichen angeht. Also man kann sich insgesamt durch Obst und Gemüse und dergleichen oder auch Grüntee und so diese ganzen Elemente verschaffen, ohne deswegen Mangel zu leiden. Aber gerade bei den Polyphenolen ist es so, dass die Weintrinker einfach am meisten und am besten versorgt sind.
Weil das damit da drin ist im Wein, so, diese Polyphenole. Genau. Und dieses Resveratrol, von dem Sie erzählt haben, ist eben auch eines dieser Polyphenole, die da quasi heilsam wirken. Aber alles, das muss man auch nochmal betonen, natürlich nicht, wenn man wilde Mengen in sich reinschüttet.
Das ist immer ganz wichtig. Das sagt auch diese berühmte J-Kurve, dass je mehr man trinkt, desto schlimmer wird es natürlich. Ne? So, das ist also völlig unbestritten. Das sagt natürlich auch jeder von den Forschern, dass es im Übermaß immer schädlich wird. Macht Falten, macht Leber kaputt, macht Herz kaputt, macht dumm. Also alles Schlimme passiert natürlich dadurch, dass die Menschen dann zu viel davon trinken.
Aber Wein ist halt auch nicht normaler Alkohol, sondern hat noch eine Ausnahmestellung.
Das ist das Interessante. Es gibt viele Studien, das kommt immer darauf an, was die untersuchen. Manche untersuchen einfach undifferenziert Alkohol, die Effekte des Alkohols. Manche differenzieren dann nach verschiedenen, das ist dann meistens Wein, Bier oder Spirituosen wie Schnaps und Whisky und so. Und da stellt man dann oft fest, irgendwie beim Herz zum Beispiel, dass die positiven Effekte fast ausschließlich auf das Konto des Weins gehen, wenn man solche allgemeinen Alkoholuntersuchungen hat. Oftmals ist so, dass Bier auch ein bisschen einen positiven Effekt hat, aber Schnaps und Spirituosen generell oftmals einen schädigenden Effekt haben. Das hängt natürlich zum Teil auch von den Sponsoren ab, wenn die Brauereibesitzer eine Studie in Auftrag geben, kommt was anderes raus, als wenn die Whiskybrenner eine Studie in Auftrag geben und so. Aber generell, da gibt es ja unglaublich viele Studien mittlerweile und viele Überblicksstudien und so. Und da stellt sich halt immer raus, dass der Wein praktisch immer eine Sonderrolle spielt.
Was, glaube ich, in der Forschung tatsächlich unumstritten ist, dass im Wein Stoffe sind, die gut fürs Herz sind. Wie sieht da die Datenlage auf? Sie schreiben, das ist zum Teil besser als ein traditionelles Herzmedikament.
Als die Vorbeugungsmedikamente, die Statinen, die Cholesterinsenker, ja, das fanden die auch überraschend. Das war die berühmte Framingham Heart Study, also die berühmteste Dauer-Langzeituntersuchung aus Amerika. Und die haben das relativ früh schon festgestellt, dass der Wein da positive Effekte aufs Herz hat. Das ging so weit, dass praktisch die Chefs von der Studie es gar nicht wollten. Da musste praktisch der Wissenschaftler, der das herausgefunden hat mit seiner Gruppe, der musste praktisch das Ergebnis, sagen wir mal, frisieren, damit er nicht rauskam, dass der Wein gesund ist. Mit der Zeit, die Wirklichkeit setzt sich immer durch, auch gegen die Wissenschaft und die Medien und da konnten wir es dann langsam nimmer verheimlichen, was für eine positive Rolle der Wein spielt. Ein Element ist übrigens die Salicylsäure, der Wirkstoff aus Aspirin. Der ist dann übrigens auch im Weißwein mehr drin als im Rotwein. Und das ist ja ein ganz berühmtes Universalmedikament zur Vorbeugung, unter anderem fürs Herz und für vieles andere. Und da hat der Wein eben oftmals solche, sagen wir mal, pharmazeutischen Elemente oder die berühmten ACE-Hämmer, die blutdrucksenkend wirken. Der Wein hat auch den Effekt, dass weniger Blättchenbildung stattfindet, dass die Blutadern nicht so verstopfen und so. So hat der Wein praktisch viele Elemente, die dazu führen, dass praktisch das Herz-Kreislauf-System intakt gehalten wird.
Herr Grimm, ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, Wein senkt das Risiko an Demenz zu erkranken nach diesen Studien, die Sie zitieren, um bis zu 80%. Das finde ich sehr erstaunlich, denn wenn man Wein trinkt, merkt man ja einfach, dass man so ein bisschen betüddelt im Kopf ist. Das macht einem ja nicht klarer vom Denken her.
So ist es. Und man muss immer, man kann es nicht oft genug sagen, es ist immer mäßiger Weingenuss. Natürlich, wenn man zu viel trinkt, egal ob von Wein oder von Schnaps oder Bier, ist es immer schädlich. Und es ist auch fürs Hirn schädlich natürlich. Nur, wie gesagt, es gibt die Datenlage und da gibt es immer zwei Seiten. Das eine ist die Beobachtung von Menschen, die Wein trinken und die offenbar seltener und weniger Alzheimer und andere Arten von Demenz haben. Das andere ist praktisch, und das ist das Neue an der wissenschaftlichen Datenlage heute im Vergleich zu früher, dass man auch nachweisen kann, woran das liegt. So, und da hat man auf beiden Seiten jetzt bei Demenz Erkenntnisse dazu, dass es erstens, Menschen gibt, die weniger dement sind, die häufiger Wein trinken, dass der Wein da offenbar was damit zu tun hat. Und man kann auch zeigen, woran das liegt.
Woran?
Das liegt unter anderem daran, dass durch die Inhaltsstoffe des Weines weniger Ablagerungen im Gehirn gibt. Das liegt auch daran, dass der Wein zum Beispiel zu Mahlzeiten genossen den Blutzuckeranstieg hemmt. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist ja ganz, was ganz Wichtiges, der sogenannte glykämische Index, wie stark der Blutzucker nach den Mahlzeiten ansteigt. Und da wirkt der Wein mäßigend. Was auch ganz interessant ist, es gibt Studien, die sagen, dass Weintrinker ein größeres Gehirn haben. Und zwar dosisabhängig, das heißt, je mehr, also ohne jetzt ganz starke Säufer, je mehr Wein die Menschen trinken, desto größer ist ihr Hirn. So, das ist auch wieder praktisch eine Beobachtung.
Heißt aber nicht unbedingt, dass man schlauer ist, oder doch?
So, das ist das andere. Das muss nicht unbedingt böse sein. Guck mal, von was für Gedanken man in diesem großen Hirn drin hat. Es hängt auch mit zusammen, was der Wein im Körper macht. Und da gibt es auch Untersuchungen darüber, dass der Wein offenbar dafür sorgt, dass mehr Omega-3-Fettsäuren entstehen im Körper. Kein Mensch weiß warum, aber es ist offenbar so. Und diese Omega-3-Fettsäuren, die sind ganz wichtig fürs Hirn, auch für die Psyche, für den Intellekt, für die kognitiven Fähigkeiten. Und das hat möglicherweise mit den Effekten auf den Darm zu tun, das zweite Gehirn. Der Darm ist ja lange völlig unterschätzt worden, aber der Darm ist unglaublich wichtig als intellektuelles Organ sozusagen. Die meisten Hirnzellen außerhalb vom Kopf gibt es ja im Darm überraschenderweise. So, und da wirkt der Wein auf die Bakteriengemeinschaft, das Mikrobiom dort unten. Und damit kann es möglicherweise auch was zu tun haben.
Und Wein, sagen Sie, hat in moderaten Mengen genossen auch einen Beauty-Effekt. Heißt das, dass, was weiß ich, 100 Milliliter Wein pro Tag auch statt Botox oder Ähnlichem wirken können? Und uns verjüngen
also
können,
wiederum, optisch? Also wiederum, Spoilerwarnung, zu viel schade, zu viel macht das Gesicht rot und Schnapsnase und so. Aber das ist wieder das Gleiche. Da gibt es auch die Beobachtungsstudien, dass, das kann man ja messen, praktisch die Faltentiefe auf der Haut. Und da gibt es auch wiederum Studien dazu, dass Menschen, die Wein oder übrigens auch Champagner ein bisschen am Tag, so ein halbes Glas, dazu führt, dass es weniger Falten hat. Oder auch Haarausfall wird offenbar gebremst.
Für Männer, ne? Da gab es so eine spannende Zwillingsstudie. Also ein Zwilling, der quasi keinen Wein getrunken hat und der andere, der dann in moderaten Mengen getrunken hat. Ja. Und die in moderaten Mengen Wein zu sich genommen hatten, hatten weniger Haarausfall.
So, und da kann man dann auch nachweisen, woran das liegt, wenn in den Haarfollikeln sozusagen, den Halterungen, in denen das Haar sich befindet, dass da auch dieses Resveratrol, dieser Weinbestandteil, eine Rolle spielt. Also so kann man immer Beobachtungsstudien auf der einen Seite und auf der anderen Seite nachweisen, wie das im Körper physiologisch funktionieren kann.
So, jetzt habe ich bei Ihnen zum ersten Mal was gelesen, weil bisher dachte ich immer nur, wenn man eine Diät macht und abnehmen möchte, auf keinen Fall irgendein alkoholisches Getränk zu sich nehmen, weil das hat Kalorien, viele Kalorien und stoppt die Fettverbrennung. Und da gab es jetzt eine Studie, die zeigt, dass Frauen, die Rotwein trinken, eben ein Gläschen Rotwein zum Essen dazu, abends ja schlanker sind im Schnitt als solche, die es nicht tun. Was soll das?
Das ist auch so eine Beobachtungsstudie natürlich und das kann natürlich auch zusammenhängen mit dem Darm. Also was der Wein im Darm für positive Effekte auf die Bakteriengemeinschaft dort hat, das hat wiederum Auswirkungen auf die Gewichtsregulation. Die Gewichtsregulation ist ja viel wichtiger als nur das Kalorienzählen. Also das gibt seit langem. Zu mir hat ein Professor mal gesagt, vergessen Sie die Kalorien. Es geht nicht darum, wie viel Brennwert sozusagen das Essen oder ein Lebensmittel hat, sondern wie es im Körper behandelt wird und wie der Körper das steuert. Der Körper kann ja praktisch von sich aus das Gewicht regulieren. Deswegen gibt es in der Natur nirgends Übergewicht. Und wenn man da eingreift, dann nimmt der Körper entweder zu oder er kann auch praktisch abnehmen oder einfach sein Gewicht angemessen regulieren.
Herr Krim, also unser Gespräch stößt auf breites Interesse. Wir bekommen wahnsinnig viele Mails ins Studio und eine ganz häufig gestellte Frage, wenn es zu den gesundheitsfördernden Aspekten des Weines geht, ist, reicht nicht einfach auch ein Glas Traubensaft?
Also natürlich kann man sich die ganzen Inhaltsstoffe mit Ausnahme des Alkohols auch woanders besorgen. Wie gesagt, Grüntee oder Gemüse oder Obst oder Traubensaft. Natürlich sind die Inhaltsstoffe auch drin. Im Traubensaft natürlich sind viele Stoffe aus der Traube, die im Wein sind, auch drin. Insofern, man kann auch ohne Wein leben. Also ein Leben ohne Wein ist möglich. aber was natürlich fehlt, ist das Erheiterungselement. Und das Erheiterungselement, also der Alkohol, spielt natürlich auch eine gesundheitliche Rolle. Der Alkohol, interessanterweise, ist ja ein Gift bekanntlich. Und wenn man Gift in moderaten Dosen in den Körper einführt, dann merkt der Körper, dass es ein Gift ist.
Wird ja bei Schlangengiften zum Beispiel auch so gemacht.
Also in moderater Dosis natürlich. Und dann, sobald man das praktisch in den Mund nimmt und in den Körper sich einführt, dann reagiert der Körper überall wie auf ein Gift. Also er aktiviert die Abwehrtruppen, setzt alle in Hab-8-Stellung. Und das ist natürlich für den Körper auch ein Vorteil, wenn die Abwehrtruppen sozusagen immer in Standby sind. Also insofern hat der Alkohol im Wein natürlich nicht nur diesen Erheiterungseffekt, der auch nicht zu unterschätzen ist, sondern auch einen Gesundheitseffekt, einen positiven, in Maßen natürlich. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Im Übermaß ist es natürlich immer schädlich.
Jetzt haben wir eine Hörermail. Der Hörer schreibt, es gibt Studien, die zeigen, dass schon ganz wenig Alkohol pro Tag zum Beispiel das Krebsrisiko deutlich steigen lassen.
Genau, also das ist für Ärzte natürlich auch ein Problem, deswegen Ärzte neigen natürlich nicht dazu, unbedingt jetzt Wein zu empfehlen, weil es eben diese Studien gibt. Nur das Deutsche Ärzteblatt hat es mal untersucht, wie praktisch die insgesamt Bewertung zu sein hat. Und in der Tat gibt es die Studien, die sagen, dass bestimmte Krankheitsrisiken auch durch geringen Weinkonsum oder Alkoholkonsum ansteigen. Aber, sagt das Ärzteblatt, wenn man das quantitativ bewertet, dann sind es halt seltene Krebskrankheiten. Auf der einen Seite, wo das Risiko schon früh ansteigt, auf der anderen Seite sind es ganz weit verbreitete Krankheiten wie Herzleiden und Herz-Kreislauf-Leiden und so. Und insgesamt in der Bilanzierung, in der Abwägung kommt es, also das Ärzteblatt dann zu der Schlussfolgerung, dass es insgesamt trotzdem empfehlenswert wäre, maßvoll Wein zu trinken.
Sie haben ja sich nicht nur mit Wein beschäftigt in Ihrem Leben, sondern zahlreiche Bestseller zum Thema Ernährung geschrieben. Angefangen von Die Suppe lügt bis hin zu Vom Verzehr wird abgeraten. Ist es böse, wenn ich sage, normalerweise sind Sie so eine Art Fachmann, was schlechte Ernährung betrifft?
Das sage ich auf jeden Fall. Das ist jetzt mein zweites Buch über das Positive. Das andere heißt Leinöl macht glücklich. Und eigentlich bin ich schon der Spezialist für schlechte Essen.
Wie kam das denn? Sie sind ja eigentlich Spiegelredakteur.
Da ist man Spezialist gewesen für schlechte, schon böse früher. Nein, ich komme ja immer. Ich komme ja vom Guten. Ich komme ja vom Feinschmeckerischen her. Und als ich damals beim Spiegel war, da konnte man halt auch auf Kongresse gehen überall und Messen und dergleichen. Und da habe ich mich angefangen, intensiver mit der industriellen Ernährung zu beschäftigen und gemerkt, dass das praktisch mit dem normalen Essen, mit dem normalen Kochen, mit der traditionellen Ernährung überhaupt gar nichts zu tun hat. Und für mich als Feinschmecker-Gourmet war der Ausgangspunkt natürlich der Geschmack, was immer das Wichtigste ist. Und damals habe ich gedacht, der Geschmack ist praktisch so ein Genusselement im Leben. Und habe dann so nach und nach gemerkt, dass es ja auch ein ganz wichtiges Gesundheitskriterium ist. Der Geschmack ist das wichtigste Kontrollinstanz des Körpers. Wenn Sie nach Afrika gehen und Sie bekommen da irgendwas angeboten, irgendwie zum Essen, dann fangen Sie erstmal so an, dran zu riechen. Und der Geruch ist das erste Signal, was man hat, dann beißt man mal rein. So, und wenn es bitter schmeckt, wie ein Pilz, ein giftiger, dann ist es ein Signal, dass es nicht gut ist. So, und da bin ich dann drauf gekommen, in der modernen Nahrungsindustrie werden solche Bittergeschmäcker maskiert, wie es heißt, durch Aroma, industrielles Aroma.
Ihr Schlüsselerlebnis, das Sie hatten, war eine Tütensuppe, ne?
Da war ich mal bei Knorr in Heilbronn gewesen und habe so eine Tütensuppe mitgenommen und habe den Ingenieur, mit dem ich einen Termin hatte, gefragt, wie viel Huhn da drin ist. Und da hat er den legendären Satz gesagt, es sind 2 Gramm Trockenhuhn. Und Trockenhuhn, habe ich noch nie irgendwo einen Trockenhuhn rumlaufen sehen. 2 Gramm Trockenhuhn entspricht 7 Gramm Nasshuhn, wie Sie sagen.
Auch schön, ich habe auch noch keinen Nasshund gesehen.
Das ist ja normale Gockel, sage ich immer. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie kratzen da sonntags ist mal 7 Gramm runter von einem Gockel, kochen das gut durch, dann kriegen Sie da niemals Geschmack für 4 Teller Suppe. So, und Knorr schafft es, indem es nur 1 Gramm Aroma reintut, industrielles Aroma. Und da ist mir klar geworden, es hat wirklich mit normalem Kochen, mit normalem Zubereiten und normalen Rohstoffen auch überhaupt gar nichts zu tun. So, das ist was ganz was anderes.
Sie nennen Ross und Reiter, haben sich schon oft mit großen Firmen angelegt. Wie viele Klagen von Nahrungsmittelkonzernen hatten Sie schon am Hals?
Null. Also es gab mal eine Klage von Tierfutterproduzenten, also eine einstweilige Verfügung gegen das Tierfutterbuch, aber das richtete sich nicht gegen den Inhalt, sondern nur gegen die Werbung vom Verlag, und die hat man dann geändert und ich musste am Inhalt keinen Jota ändern. Also ich gucke halt auch immer, dass ich nichts Falsches schreibe, natürlich. Also ich lasse das ganz genau überprüfen, die Fakten im Buch und so. Ich kann alles belegen und so. Von daher gab es dann nie ein Problem wegen des Inhalts.
Bei welchen Lebensmitteln würden Sie jetzt sagen, da sind die Zusatzstoffe schon so übel, dass es wirklich schon gesundheitsgefährdend ist? Die müsste man eigentlich vom Markt nehmen.
Also da gibt es ja jetzt so ein neues Bewertungssystem von Wissenschaftlern. Ich habe ja die Internetseite Dr. Watson, der Food-Detektiv, und habe jetzt alles neu relaunched und gehe da auch drauf ein. Da gibt es auch so ein Lexikon, da kann man das alles nachschlagen. Und diese Wissenschaftlergruppe, NOVA-Forschungsgruppe heißen die, also NOVA wie neu. Und die haben die Lebensmittel eingeteilt nach dem Grad ihrer industriellen Verarbeitung. Von 1 bis 4. 1 ist praktisch natürlich die Erdbeere und so, oder das Fleisch pur, wie vom Metzger. Und Stufe 4, und das ist das Problematische, die sogenannte ultraverarbeitete oder stark verarbeitete Nahrung. Das sind die Sachen wie die Knorr-Hühnersuppe oder die 5-Minuten-Terrine. Aber auch der Babybrei, der industrielle Babybrei. Müsli zum Beispiel, industrielles Müsli. Und dergleichen, also diese, oder Coca-Cola und dergleichen. Und diese ultraverarbeiteten Lebensmittel, die haben die meisten problematischen Auswirkungen auf die Gesundheit. Das liegt an den Inhaltsstoffen, also die haben auch mehr Zucker, mehr Salz. Die Zucker und Salz ist nicht per se böse, sondern nur im Übermaß. Und das meiste davon, sowohl bei Zucker als auch bei Salz, nimmt der Mensch über diese ultraverarbeiteten Lebensmittel zu sich.
Tiefkühlpizza, ne? Ist
ein Tiefkühlpizza gehört auch ein klassisches Beispiel. So, und da geht's aus, eben, Pizza ist ein gutes Beispiel. Pizza auf die traditionelle Art gehört zur mediterranen Ernährung. Traditionelle Ernährung, also Goldstandard nach medizinische Einschätzung. Normale Pizza. Tiefkühlpizza auf der anderen Seite gehört zur ultraverarbeiteten, stark verarbeiteten Nahrung. Also höchstes Gesundheitsrisikostufe. Oder Müsli. Müsli natürlich ist so ziemlich das Allergesündeste, was man sich der Mensch vorstellen kann.
Haferflocken,
so ist es, genau.
Trockenobst.
Ja, so. Und auf der anderen Seite das industrielle Müsli aus der Packung, Stufe 4, ultraverarbeitete Nahrung, gesundheitlich hochproblematisch.
Aber da sind doch auch nur Haferflocken drin, Trockenobst. Nee,
das heißt, Sie müssen gucken, da sind industrielle Vitamine drin, da sind Zusatzstoffe ohne Ende drin, das ist behandelt worden, die Inhaltsstoffe. Das klafft also total auseinander. Das fand ich das Interessante, dass man die Nahrungsmittel eben nicht nach irgendwelchen einzelnen Inhaltsstoffen bewertet, sondern nach insgesamt ihrem Charakter, ihrer Entfernung von der Natur und ihrer Auswirkungen auf den Körper. Und die Zusatzstoffe spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Also viele von den Stoffen, ich habe das ja auch jetzt ein neues Kapitel im Lexikon geschrieben, Dr. Watson, der Food-Detektiv, Designerstoffe. Ich war selber völlig erstaunt, wie viel von diesen Zusatzstoffen es in der Natur überhaupt nicht gibt. Also die sind völlig frei erfunden, am Reißbrett entwickelt. Und der Körper Der menschliche Körper hat im Verlauf der Evolution natürlich gelernt, wie er mit den Stoffen aus der Nahrung, aus dem Wald, aus der Natur umgehen kann, aber hat natürlich kein Schema entwickelt, wie er mit solchen völlig neuen Designerstoffen umgeht. Und das führt natürlich zu grandiosen Problemen im Verdauungstrakt und im gesamten Organismus. Und das fand ich das Interessante, dass man die Nahrungsmittel jetzt nicht einteilt, wie gesagt, nach Kalorien oder sowas, sondern nach dem Grad ihrer Entfernung von der Natur. Und das wäre auch ganz wichtig, finde ich, dass man das praktisch auf dem Etikett draufschreibt. So, also, dass
aber
man,
ist ja nicht, wird ja nicht draufgeschrieben.
Nee, wird nicht draufgeschrieben.
Wie so. Erklären Sie es denn, dass, wenn da Sachen drin sind, von denen Sie sagen, die sind so weit weg von der Natur und wirklich auch nicht gut für den Menschen, dass nach wie vor die Politik nicht bereit ist, sowas draufzuschreiben?
Naja, Sie müssen sehen, die Entscheidungen, die werden ja nicht jetzt bei uns in Berlin oder getroffen, für manche oder viele in Brüssel, aber die meisten werden ja von einer Institution getroffen, die heißt Codex Alimentarius, das ist eine Einrichtung der Vereinten Nationen, wird getragen von Weltgesundheitsorganisation und Welternährungsorganisation. Ich sage immer die Weltregierung in Sachen Lebensmittel. Und die beschließt wirklich alles, wenn es um Lebensmittel geht. Da geht es um Kennzeichnung, was Bionahrung ist, Gentechnik, Zusatzstoffe und dergleichen. Babynahrung, da gibt es verschiedene Unterorganisationen, Codex Alimentarius, Kommission, und die für Babynahrung ist zum Beispiel in Deutschland ansässig. Deutschland ist das Gastgeberland dafür. So, und ich war in Peking mal in so einer Sitzung, in Deutschland, in Berlin mal in so einer Sitzung. Und da stellt sich halt raus, das sitzt in der deutschen Delegation, das war beim ersten Mal, als ich da in Peking war, waren da vier Leute bei Schild Germany gesessen. In der Pause bin ich hingegangen zu einem und meine Visitenkarte gegeben, sagt, Gott, Grimm ist mein Name, gibt er mir seine, da stand drauf Südzucker. Habe ich gesagt, so vertritt jetzt Südzucker die Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Nein, da wären noch andere drin. Da waren in der Tat drei von der deutschen Regierung und einer von Südzucker. So, und ich habe dann in meinem Internet nachgeguckt, da ist praktisch in jeder Sitzung dabei. So, oder in der Kindernahrungsunterorganisation, wo Deutschland Gastgeberland ist, da hat die Industrie sogar meistens die Mehrheit. So, oder so ein Vitaminlobbyist, der ist jedes Mal da seit 1994.
Also Sie meinen, die Lobbypolitik in Bezug auf so. Nahrung ist extrem stark.
Genau, und zwar auf einer Ebene, wo der normale Bundestagsabgeordnete überhaupt keinen Einfluss mehr hat. So, die versuchen da irgendwas zu meinen oder zu wollen oder so, spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Wenn es um Lebensmittel geht, hat die Demokratie Pause.
Sie hatten ja schon erwähnt, Sie betreiben eine Online-Plattform, Dr. Watson, der Food-Detektiv, die bislang umfangreichste Sammlung an Informationen über Zusatzstoffe in Lebensmitteln und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken. Da kann jeder kostenlos im Internet drauf zugreifen. Wo kriegen Sie die Informationen denn her, die Sie da zusammentragen?
Also zum Teil natürlich aus Studien, Lektüre, wissenschaftlichen Arbeiten, zum Teil aus Interviews mit Wissenschaftlern. Ich gehe auf Kongresse, also als es noch Kongresse gab, bin ich auf Kongresse gegangen. Oder betroffene, normale journalistische Recherchen. Oder ich gehe zu diesen Codex Alimentarius-Sitzungen, also politische Gremienbeobachtungen. So, also die, sagen wir mal, die normale journalistische Methode, die wissenschaftliche Methode, auch die investigative Methode, so kommen die Informationen.
Und ab und zu geben Sie auch eigene Studien in Auftrag, glaube ich, ne?
Wir haben Analysen in Auftrag gegeben, zum Beispiel über Aluminium in Süßigkeiten. Das war ganz interessant. Da hatten wir die Erkenntnis von so Messen, da haben Hersteller auf den Messen Werbung gemacht für Aluminiumfarblacke. Also was, Aluminium für Kinder? Und dann haben wir es wirklich untersuchen lassen und zum Teil irgendwie eklatante Aluminiumgehalte in Schokolinsen und dergleichen oder in Rittersport und so festgestellt. Zum Teil aufgrund von natürlichen Gehalten, zum Teil aber auch als Zusatzstoff. Und daraufhin haben dann die baden-württembergischen Behörden das in die Hand genommen, auch nochmal untersucht und noch eklatantere Werte festgestellt. Also so versuchen wir halt auch irgendwie im Rahmen des Möglichen selber Untersuchungen in Auftrag zu geben.
Sie plädieren für echtes Essen? Was ist für Sie echtes Essen?
Echtes Essen, also in dieser Nova-Kategorienstufe ist es Stufe 1, naturbelassene Nahrung, also Erdbeeren, Äpfel, Fleisch, Schnitzel, Siedfleisch, Zwiebeln, Kartoffeln. Das Traditionelle, was praktisch die Menschheit seit Jahrhunderten, Jahrtausenden zu sich genommen hat. mittlerweile gibt es auch Sachen wie Senf natürlich oder Wein wird ja auch behandelt oder Bier. Das ist dann die Stufe 2, so dass ich mäßig behandelte Nahrungsmittel. Aber einfach der kulturellen Überlieferung entsprechend. Und da gibt es mittlerweile auch Berge von Studien, dass das eben der Königsweg sozusagen, das Mittel zur gesunden Ernährung ist. Am bekanntesten die sogenannte mediterrane Ernährung, die klassische, also nicht jetzt heute McDonald's Rom, sondern die klassische rund ums Mittelmeer, jetzt egal Italien, Frankreich.
Mit viel Olivenöl.
So, genau. Diese Sachen. Also das ist medizinisch praktisch der Goldstandard, was gesunde Ernährung angeht, von der Datenlage her. Mittlerweile gibt es aber auch andere chinesische Ernährung, gibt es Untersuchungen dazu. Die nordische Ernährung gibt es aus Skandinavien Untersuchungen, dass es für Demenzförderung, für die Skandinavier wohlgemerkt, die nordische Ernährung offenbar sogar noch besser ist als die mediterrane Ernährung. Brasilianische, mexikanische, indische Ernährung. So. Das Interessante ist, dass das, was man so proklamiert, regionale Ernährung, aus Klimaschutzgründen, aus Naturschutzgründen und dergleichen Transporte vermeiden, dass das auch für die Gesundheit offenbar am besten zu sein scheint.
Was gibt's denn bei Ihnen so klassischerweise zum Abendessen?
Zum Abendessen gibt je nachdem, so Chinesisch, wir machen vieles aus dem Wok, das finde ich auch ganz ideal, ganz kleines bisschen Fleisch. Beim Thema Fleisch heißt die Lösung ja nicht gar kein Fleisch, sondern less but not zero, immer ein kleines bisschen. Das sagen alle Studien, selbst die berühmte China Study über vegane Ernährung, ein kleines bisschen Fleisch ist am gesündesten. Gemüse oder Hühnersuppe zum Beispiel gibt es bei uns zum Frühstück schon.
Zum Frühstück?
Hühnersuppe ist natürlich das universelle gesamtplanetare Gesundheitsmedium neben dem Wein.
Von glücklichen Hühnern,
so, nehme ich mal. Natürlich, logischerweise.
Wenn sie darf, stammen.
So, oder Müsli, die Kinder essen unglaublich gerne. Natürlich, das echte Müsli mit Joghurt, Sahne und dergleichen. So, diese Sachen. Und natürlich immer nach Geschmack. Also, das merken die Kinder natürlich. Die kriegen natürlich auch so eine Gourmet-Erziehung. Hier bei Dr. Watson auch so ein Stichwort Gourmet-Diät. Das die Geschmackserziehung das Allerwichtigste ist, weil der Geschmack ist ja der wichtigste Kontrollsinn. Deswegen ist bei den Kindern ganz wichtig, dass man ihnen zeigt, was gut schmeckt und was schlecht schmeckt. Und die mögen dann das Schlechte gar nicht mehr.
Wenn Geschmack der wichtigste Kontrollsinn ist, bringt es mich auf eine Hörerfrage, die wir jetzt ganz oft gemailt bekommen haben. Soll ich, wenn ich lieber Weißwein trinke, dann aus Gesundheitsgründen zum Beispiel lieber Rotwein trinken oder umgekehrt?
Grundsätzlich gilt immer, dass der Geschmack das oberste Kriterium sein sollte, weil der Geschmack praktisch für den Körper das Auswahlkriterium ist. So, und im Rotwein sind verschiedene Sachen drin, im Weißwein sind verschiedene Sachen drin. Im Rotwein ist mehr Resveratrol drin, im Weißwein ist mehr Salicylsäure drin. So, und deswegen, und die schmecken interessanterweise auch. Also das, was praktisch der Sommelier immer großspurig sagt, Sattelleder, Pfirsich, im Abgang Zwetschge. Das hat praktisch alles eine gesundheitliche Entsprechung, weil der Geschmack hat immer eine Botschaft. Der Geschmack signalisiert, hallo, hier bin ich Salicylsäure. So, und wenn jetzt Frauen zum Beispiel lieber Weißwein mögen, dann hat es natürlich einen Grund, einen physiologischen, weil der Geschmack signalisiert, da ist was drin, was ich Frau brauche. Die Frauen haben ja interessanterweise auch den besseren Geschmackssinn. So, also das zeigt, dass für die Frauen das noch wichtiger ist, praktisch da die Nuancen zu spüren. Und ich fand es auch interessant, dass dann praktisch so Verkostungsrunden am Abend mit den Freunden so Verkostungen macht, Blindverkostung und so, und jeder probiert mal. Das ist nicht nur zur Erheiterung, sondern das ist auch zur gesundheitlichen Schulung der physiologischen Empfindsamkeit. Also alles hat einen tieferen Sinn, gerade beim Wein.
Herr Grimm, dann habe ich jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie zur gesundheitlichen Schulung Ihrer Empfindsamkeit. Ich hatte letzten Sonntag eine Nonne zu Gast, die in der Nachfolge der heiligen Hildegard von Bingen lebt. Auch Hildegard von Bingen war ja eine bekannte Heilerin und hat die heilerischen Qualitäten des Weins auch damals schon betont und darüber genuss. Deshalb habe ich aus diesem Kompetenzzentrum Wein im Kloster bei Rüdesheim, der Ordensschwestern, habe ich jetzt 3 Flaschen Wein für Sie, die sind so schwer, ich hebe die jetzt nicht hoch, die kriegen Sie nach der Sendung überreicht. Und und ich hoffe, Sie lassen sich durch diesen Klosterwein erfreuen.
Wir probieren heute Abend vielleicht erst. Dankeschön.
Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.